Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und Ihre Reiseleiterin im Studio bin heute ich, Hilde Regeniter, und in der ersten Stunde, da nehme ich Sie mit nach Ungarn. Aber nein, wir gehen nicht nach Budapest und auch nicht an den Balaton. Wohin stattdessen, das sage ich Ihnen gleich. Jetzt freue ich mich erstmal, dass Sie mitkommen. Beim Stichwort Ungarn, da fällt den meisten ja tatsächlich als allererstes Budapest ein. Budapest, wie die Ungarn selbst sagen, und dann wahrscheinlich als nächstes der Balaton, also die Hauptstadt, und dann der Plattensee. Tatsächlich hat das Land in der Mitte Europas viel, viel mehr zu bieten, vor allem auch eine alte und überaus reiche Kultur. Zum Beispiel Esterházy, auch ungarisches Versailles genannt, weil dort eines der schönsten Schlösser des Landes steht. Geheimnisvolle römische Grabkammern, türkische Kuppelmoscheen, schlanke Minarette und kunstvolle Keramiken, die gehören zu den Kostbarkeiten von Pécs, der ungarischen Kulturhauptstadt von 2010. Ganz egal, ob hier oder im uralten Győr, überall treffen wir auf die Spuren von König Stefan I., dem Nationalheiligen Ungarns, natürlich auch in Esztergom. Das war lange die Hauptstadt des Landes und das katholische Herz. Und es ist auch gleich unsere erste Station hier in Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Ganz gleich, aus welcher Richtung der Reisende sich nähert, und ganz egal, ob er mit dem Schiff kommt, mit dem Zug oder mit dem Auto, auf jeden Fall kann er die Kirche auf dem Burgberg von Esztergom schon von Weitem sehen. Der Dom Maria Himmelfahrt ist das größte Gotteshaus des Landes mit wirklich gewaltigen Ausmaßen. Der Abstand vom Boden der Krypta bis zur Spitze des Kreuzes auf der Kuppel, der beträgt stolze 100 Meter. Die Innenhöhe unter der Kuppel auch immerhin 71 Meter, und die Basilika selbst, die ist 107 Meter lang und bei den beiden Seitentürmen 48 Meter breit. Wer den Felsenhügel erklimmt, der wird also auf jeden Fall belohnt mit der Besichtigung der beeindruckenden Kirche, aber auch mit einem Wahnsinnspanorama. Von hier oben öffnet sich nämlich der Blick auf das Donauknie und auf die heutige Slowakei gegenüber. Ein Terrain, das übrigens bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu Ungarn gehört hat, dann aber verlor das Land 2/3 seines ursprünglichen Staatsgebiets. Durchaus symptomatisch für die wechselvolle Geschichte Ungarns.
Dichter könnte Geschichte kaum sein. Schon in prähistorischer Zeit sei die Lage am Donauknie begehrter Siedlungsort gewesen, sagt Barbara Schock-Werner, die ehemalige Dombaumeisterin zu Köln, und skizziert stichpunktartig:
Solche topografische Punkte, vor allem an Wasserstraßen, sind natürlich immer schon geschätzt worden. Wie gesagt, hier seit neolithischer Zeit Besiedlungsspuren, schon in vorchristlicher Zeit, dann Römerkastell, dann Attila Etzel, der hier seine Residenz hat, und dann eben ab dem Jahr 1000 circa Geisa baut hier eine Burg, in der sein Sohn Vitak, heißt er, glaube zuerst, der dann bei der Taufe in Stefan umgenannt wird.
Zu Weihnachten des Jahres 1000 wird also jener Sohn des Großfürsten Geisa zum König von Ungarn gekrönt. Und er legt den Grundstein dafür, dass Esztergom bis heute Hauptsitz des Erzbistums des Landes ist. Im Kunstführer Helikon wird sein Wirken folgendermaßen beschrieben.
Von hier aus baute Stefan die ungarische Kirchenorganisation auf, wobei er den Einfluss Roms geltend machte. In dieser Zone, in der das Byzantinische Reich und das Römische Reich deutscher Nation aufeinanderprallten, war das eine Entscheidung von wahrlich großer Reichweite. Ihre Auswirkungen sind bis zum heutigen Tage spürbar. So gehört Ungarn auch jetzt noch zu Europa und zu dessen Lebensquelle, dem westlichen Christentum.
Später wurden der Burg noch eine große Kirche im spätromanisch-frühgotischen Stil und der Palast des Erzbischofs angegliedert, die aber, wie so oft, im Laufe der Zeit verändert, vergrößert, umgebaut wurden. Während der 140 Jahre dauernden Türkenherrschaft verfiel das Gebäudeensemble allerdings. Nur die Burgkapelle blieb erhalten. Erst im 19. Jahrhundert wird sozusagen alles zum neuen Leben erweckt.
Aber dann in der ungarischen Nationalbewegung und Geschichtsstolz baut man hier ab 1822 einen großen neuen Dom, der nun das prachtvollste religiöse Zeugnis werden sollte, das Ungarn überhaupt besitzt. Um aber, das war ein Berg, dieses überhaupt legen zu können, also den Grundriss, hat man den Burgberg um 7 bis 12 Meter abgetragen, um erstmal ein Plateau zu schaffen. Damit wurden auch alle Reste archäologisch der Vorgängerbauten der römischen Siedlung und so weiter eliminiert.
Entsprechend im Stil der Zeit im frühen 19. Jahrhundert wählte man den Baustil des Klassizismus. Für Imponiergehabe sei dieser Stil immer gut, sagt Schock Werner.
Und entstanden war ja so ein Kompositum, also natürlich ein griechischer Säulenportikus mit 2, 4, 6, 8 Säulen, 2, 4, 6, 8, ja, mit einem schönen Architrav, ganz klassisch, und einem Dreiecksgiebel darüber in sehr großen Formen. Dahinter eine Vorhalle, die Pilaster gegliedert ist und hinten eine Art Attika hat. Über der Vorhalle erscheint die große, mächtige, weithin sichtbare, säulengetragene Kuppel. Das ist sozusagen der klassizistische Kern. Aber es sollte ja doch was hermachen, und im Grunde hat man Anleihen bei der Karlskirchenarchitektur in Wien gemacht. Die Kirche selber ist auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes erbaut, also eine praktisch byzantinische Tradition, also ein Kreuz mit 4 gleich langen Kreuzarmen.
Ganz im Stile des Klassizismus ist der Dom auch innen gestaltet. Alles wirkt bombastisch und kühl, allein schon durch den grauen Kunstmarmor, der verwendet wurde. In diesem Zusammenhang fällt die Gestaltung der Krypta total aus dem Rahmen. Sie ist
in einer Mischung aus altägyptischem und klassizistischem Stil erbaut. Wie die nun auf Ägyptisch kommen, das wissen sie auch nicht, denn Ägyptisch ist nun wirklich keine christliche Tradition.
Das Monumentale dieses Gotteshauses setzt sich selbst in der Krypta fort. Die vielen mittelalterlichen Grabmäler sind groß und ausdrucksstark.
Man muss das einmal sehen, auch in dieser Selbstbehauptung, in diesem Anspruch, in diesem, was hier sozusagen dahinter steht und was dieser ungarische auch ja Selbstbehauptungswille und Nationalismus hervorgebracht hat.
Eine höchst repräsentative Sammlung großartiger Kunstschätze beherbergt die Schatzkammer. Beispielsweise ein karolingisches Kristallkreuz, Reliquien der 1000-jährigen Kirche, prächtige Monstranzen, feinst gestickte Messgewänder, Krönungskappen, Altardecken und edle Kelche.
Zeugen einer glanzvollen Zeit, einer Zeit, in der Eszegom noch die Hauptstadt Ungarns war. Monika Lübschen hat uns die Stadt an der slowakischen Grenze vorgestellt, und gleich reisen wir weiter in Ungarn. Und zwar in die Stadt, die 2010 parallel zum Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas war, nämlich nach Pécs. Es ist Freitag, Sie hören Domradio, die Sendung Reisen, und da nehmen wir Sie jetzt mit in Ungarns fünftgrößte Stadt. Auf Deutsch heißt sie Fünfkirchen, auf Ungarisch Pécs. Im Süden nahe der kroatischen Grenze und am Fuß des Mezsek-Gebirges gelegen, gilt Pécs außerdem als einer der schönsten Orte im Land. Viele prachtvolle Baudenkmäler verleihen Pécs ein fast mediterranes Flair. Und auf eine lange Geschichte kann die Stadt außerdem noch zurückblicken.
Das ist uralter Siedlungsgrund, und etwa 100 vor Christus wurde hier eine römische Siedlung angelegt, die nicht unbedeutend war und die vor allen Dingen, das werden wir nachher erleben, ähnlich wie Köln ganz früh eine christliche Gemeinde gehabt haben muss. Und dann spätestens im 10. Jahrhundert wurde hier über einem dieser Grabmäler eine Kirche gebaut, die dann wiederum König Stephan zu einem Dom ernannt wird. Also auch das hier ist ein Bistum, das König Stephan gegründet hat.
Erklärt Barbara Schock-Werner, die ehemalige Dombaumeisterin zu Köln, vor der imposanten Kathedrale in Pécs, zu der die Besucher über einen sanft ansteigenden, riesigen Platz gelangen, der auf einer Seite von einer stattlichen Kastanienallee gesäumt wird. zerstört und wieder auf- bzw. umgebaut, wie das geschichtliche Zeitläufe so mit sich bringen, erhielt der Dom mit seinen vier markanten Ecktürmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts sein heutiges Aussehen. Weil man mit diesem Bauwerk in den Rang großer europäischer Kathedralen gelangen wollte, verpflichtete man den Architekten und Dombaumeister Friedrich von Schmidt, der auch das Wiener Rathaus errichtet hatte. Er sollte das große Ganze schaffen.
Das tat er nun auf eine so gründliche Weise, dass eigentlich die ganze Historie verschwunden ist. Man hat alle barocken Altäre verschenkt, die stehen so in umliegenden Dörfern, einer steht auch hier irgendwo, das offenbar sehr aufwendige Chorgestühl an irgendeine Dorfkirche abgegeben und so weiter und so weiter. Und man hat sogar, und das ist natürlich etwas ganz Unvorstellbares, die Reliefs im Abgang zur Krypta modernisiert. Diese gehören zur bedeutendsten europäischen Skulptur des 12. Jahrhunderts. Die Originale sind im Dommuseum zu sehen.
Die Krypta ist übrigens das Einzige, was original im Dom erhalten ist. Überrascht ist man, wenn man die Kirche betritt. Sie ist über und über bemalt, in zurückhaltenden Farben, grau, grün, ocker. Für die Ausstattung wurden die besten Bildhauer und Maler dieser Zeit geholt. Entsprechend qualitätsvoll präsentiert sich der Raum.
Diese Ausmalung ist wirklich ganz und gar ungewöhnlich. Typologisch Altes und Neues Testament, das Leben Petrus, das Leben Paulus, Christusleben. Und wenn Sie an den Triumphbogen gucken, dann sehen Sie, dass man sich da auch an, ja, im Grunde Santa Maria Maggiore oder sowas orientiert hat. Also an frühchristlicher Kunst, die man dann aber in die Zeit des 19. Jahrhunderts übersetzte. Das einzige alte und sehr bedeutende Stück ist in dieser Kapelle nämlich eine Sakramentsnische aus der Renaissancezeit.
Dennoch beurteilen Kunsthistoriker den von jeglicher Patina befreiten Dom immerhin so.
Es ist das perfekteste Sakralgebäude des späten 19. Jahrhunderts.
Einen hohen Stellenwert, wenngleich ganz anderer Art, haben auch die Ausgrabungen neben dem Dom. Es ist das größte erschlossene spätrömisch-frühchristliche Gräberfeld außerhalb Italiens. Wegen seines archäologisch-kulturhistorischen Wertes wurde es im Jahre 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Dicht an dicht besetzte Grabkammern, die eben eigentlich erst im letzten Jahrhundert wirklich ausgegraben sind, nach und nach. Das letzte, habe ich vorher gesagt, haben sie 1970 gefunden.
Hinein gelangt man in dieses Areal durch einen modernen Glasbetoneingang. Über den Ausgrabungen wölbt sich ein großes monumentales Glasdach. Stege und Gänge führen zu den über 30 gemauerten Gräbern, die teilweise noch Malereien aufweisen.
Diese 7 Apsidenanlage Septicora ist erst, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2007 oder sowas gefunden worden. Und sie wird natürlich verglichen mit dem einzig Vergleichbaren, nämlich Gerion in Köln.
Wenige Schritte weiter steht ein anderes Monument, in dem sich religiöse Geschichte auf prägnante Weise vereinigt hat. Das Bauwerk fällt schon von weitem durch seine mit Kupferblech beschlagene große Kuppel auf. Die einstmals mittelalterliche Kirche und nun überbaute Stadtkirche war eine von 17 Moscheen in der türkischen Zeit von Pesch.
Die Türken ließen diese Kirche niederreißen und bauten aus den Steinen dieser romanischen Kirche die größte Moschee, die als die größte Moschee Ungarns genannt wurde. Nach dem Abzug der Türken kam sie dann in den Besitz der Jesuiten, die sie 1702 bis 4 in eine barocke Kirche umbauten.
Diese Moschee ist das am besten erhaltene islamische Bauwerk Ungarns. Der Gebetsraum dient heute als Museum und zeigt türkische Geschichts- und Kunstgegenstände.
Wenn Sie an die Decke gucken, dann haben Sie die perfekte Vermischung von türkischen Ornamenten mit christlichen Engeln. Aber dann wiederum der neuzeitliche Anbau, der nun ganz Kirchenraum ist. Und heute ist die Marienkirche sozusagen die Hauptkirche der Stadt in eine für die Geschichte des Landes ja sehr charakteristische Mischung aus islamischen Formen und christlichen Formen.
Barbara Schock-Werner war das im Beitrag von Monika Lübschen. Und nach diesem kleinen Abstecher ins südungarische Pécs gehen wir gleich weiter in den Nordwesten, in die Fünf-Flüsse-Stadt Győr. Gleich als nächstes hier in Domradio Reisen nach den Nachrichten. Domradio Reisen. Während der Türkenkriege vom 15. bis ins 17. Jahrhundert, da war das heute ungarische Győr eines der letzten Vorposten vor Wien und damit von unschätzbarem militärischem Wert. Kein Wunder, dass die Stadtherren Győr vom italienischen Baumeistern zu einer Festung ausbauen ließen, die mit ihren dicken Mauern den türkischen Truppen trutzen sollten. Was man von dem Auf und Ab in der langen Geschichte der Stadt heute noch sehen kann, das sagen wir Ihnen jetzt.
Der Dom hat eine für diese Gegenden aufregende Geschichte. Schon keltische Siedlung, römisches Zentrum, karolingisches Zentrum und dann unter sozusagen Stefan von Ungarn Bischofssitz. Hier die Bischofsstadt mit dem Palast da drüben, der aber weitgehend erneuert ist, nur in wenigen Innenteilen noch original.
Aufregend, wie es die ehemalige Dombaumeisterin zu Köln, Barbara Schock-Werner, formuliert, ist die gesamte Geschichte von Győr und darüber hinaus vieler Städte Ungarns. Es gab Kriege, der Einfall der Türken, Brandkatastrophen, wechselnde Dynastien. Der älteste Teil von Győr befindet sich auf einem Hügel. Er entstand durch urzeitliche Aktivitäten dreier Flüsse, der Rabnitz, Rab und Markall. Gewaltige Kiesmassen wurden abgelagert. Die drei Flüsse münden unterhalb dieser Erhöhung in die kleine Donau und dieser Zusammenfluss wurde lange Zeit als einzig sicherer Übergang in die Tiefebene und damit wichtige Verbindung zu den Handelswegen genutzt. Arabona nannten die Kelten und Römer die Siedlung. Für die Awaren war Győr im 6. Jahrhundert die Hauptstadt. Wer durch die schmalen Gassen der Stadt schlendert, glaubt sich fast in andere Zeiten versetzt. Barocke Architektur, soweit das Auge reicht. Zweistöckige Wohnhäuser mit ihren charakteristischen Eckbalkonen und schön gestalteten Fassaden, Kirchen, prächtige Paläste der Adelsfamilien, Museen und viele Passagen, die sich unvermittelt auftun. Terrassencafés und Restaurants laden zum längeren Verweilen ein. Zahlreiche Brunnen und Skulpturen schmücken Plätze. Viele Gebäude wurden bereits gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts renoviert. Helle, freundliche Farben dominieren das Stadtbild. Nicht ohne Grund wurde die Stadt mit dem Europäischen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet. Großer Anziehungspunkt ist der Dom. Ursprünglich im 11. Jahrhundert als eine romanische Kirche errichtet, original blieb nur die Apsis erhalten, wurde er später im Stile der Gotik umgebaut.
1554 überlegte man, ob man sozusagen, um den Türken keinen Raum zu geben, die ganze Kirche niederlegen sollte, was man dann Gott sei Dank nicht getan hat. Und dann erst im 17. Jahrhundert wurde, also nach der Türkenzeit, die Kirche erstmal innen von einem italienischen Baumeister wiederhergestellt und barock umgebaut.
Üppige barocke Pracht überzieht das Innere der dreischiffigen Basilika. Zwei Kunstwerke ragen heraus. Als erstes das Altarbild mit der Himmelfahrt von Maria. Gemalt wurde es von dem berühmten Barockmaler Franz Anton Maulbertsch. Er stammt aus Langenargen am Bodensee. In Österreich und Ungarn sind seine Fresken und Gemälde in vielen Kirchen und Palästen zu sehen. Charakteristisch ist seine Lichtmalerei, sind Hell-Dunkel-Effekte. Oft sind Szenen und Figuren aber auch so hell und durchsichtig dargestellt, dass sie wie entfärbt wirken.
An dem Bild kann man schon das dramatische Hell-Dunkel der Kunst Maulbertschs erkennen, die auf der einen Seite die sozusagen hingegossene, ganz beseelte Maria, die nun zum Himmel getragen wird und zwischen ihr und der Apostelgruppe eine dunkle Wolkenwand, praktisch von Wolken. Und dann sehen sie, wie aber das Licht Mariens auf die Gruppen herunterfällt.
Weitere große Tafelbilder und feinst gemalte Fresken von Maulbertsch befinden sich in den Seitenschiffen. Sie faszinieren durch die intensiven dramatischen Darstellungen. Das kostbarste Stück des Domschatzes ist der Mittelpunkt einer kleinen gotischen Kapelle. Bis auf das dekorative Springrautengewölbe und schöne Glasfenster ist der Raum schmucklos. Umso mehr wirkt die Reliquie von König Ladislaus, ein ganz außergewöhnliches Kunstwerk. Er regierte im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts.
Hinten das Bischofsgrab ist aus der Neuzeit, aber der absolute, sozusagen europaweit bekannte Mittelpunkt ist die Büste des heiligen Ladislaus. Diese Büste gehört wirklich zu den berühmten Kopfreliquaren. Der Kopf des heiligen Ladislaus ist da drin und stammt aus der Zeit um 1400 und hat zwei sehr gegensätzliche Züge. Zum einen das fast realistische, jedenfalls ganz herausgearbeitete Gesicht mit der vorspringenden Nase, den ausgeprägten Wangenknochen, den Stirnfalten. Ich meine, er war ein paar hundert Jahre tot, man wusste nicht, wie er aussah, aber man versuchte ihn in realistischer Weise darzustellen und im deutlichen Gegensatz dazu die unglaublich stilisierten Haare, sowohl das Haupthaar als auch das Barthaar.
Feine Goldschmiedekunst zeigt auch die Krone auf der Büste. Sie wurde aus vergoldetem Silber gearbeitet und ist ein Geschenk der österreichischen Kaiserin Maria Theresia. In unmittelbarer Nähe des Domes befindet sich noch ein weiteres Kunstwerk, das Bundesladendenkmal, gestiftet von Kaiser Karl VI. Der renommierte Baumeister Josef Emanuel Fischer von Erlach entwarf es. Geistiger Hintergrund dürfte wohl eine Rückbesinnung auf die jüdischen Wurzeln des Christentums gewesen sein.
Und mit diesen, ja, doch etwas gewaltigen Orgelklängen geht auch unsere Reise ins kulturelle Ungarn zu Ende. Nach Eszegom und Pécs war unsere dritte und letzte Station die Stadt Győr. Monika Lübschen hat die Beiträge für uns gemacht und das konnte sie, weil sie auf Reisen gegangen ist mit dem Zentraldombauverein, dem ZDV. Dieser Verein, der kümmert sich darum, dass der Kölner Dom auch schön in Schuss bleibt und außerdem bietet er in Kooperation mit dem Kölner Reiseveranstalter Conti regelmäßig Kulturreisen an, von denen dann immer auch ein Teil in den Unterhalt der Kölner Kathedrale fließt. Den Link zu diesen Dombaureisen, den finden Sie auch bei uns im Netz unter domradio.de. Bitterkalt ist es in diesen Tagen in Deutschland, aber das ist noch lange kein Grund, sich zu Hause zu verbarrikadieren. Wir haben ein paar Tipps gesammelt, was man an diesem Wochenende alternativ alles so unternehmen könnte.
Schätze der Weltkulturen, zu sehen in Bonn, in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Die Schätze stammen aus allen Winkeln der Welt und geben einen Überblick über 2 Millionen Jahre Kulturgeschichte. Zu den Ausstellungsstücken zählen zum Beispiel steinzeitliche Werkzeuge aus Afrika, aber auch klassische Skulpturen, Goldschmuck aus Mesopotamien oder Zeichnungen von Meistern der Renaissance. Die Ausstellung läuft noch bis zum 7. April. Der Eintritt kostet 9 Euro. Irland zu Gast in der Kölner Oper am Dom. Die Tänzer von Irish Celtic wirbeln über die Bühne. Dazu spielt eine 5-köpfige Liveband typisch irische Musik. Von traditionellen Volkssongs über musikalische Melodien bis zu stürmischen Tänzen, dass Tanz und Musik das Lebenselixier der Grünen Insel sind, sei weder zu übersehen noch zu überhören, versprechen die Veranstalter. Die Seele Irlands im Musical Dome gibt's noch bis Sonntag, Tickets ab 49 Euro. Messepremiere am Niederrhein. An diesem Wochenende weiht die Messe für Tourismus und Freizeit eine neue Messehalle in Kalka ein. Am Samstag wird die Eröffnung der neuen rund 6000 Quadratmeter großen Multifunktionshalle gefeiert. Sie grenzt unmittelbar an das Gelände des Hotel-, Business- und Freizeitparks Wunderland Kalka. Besucher können sich hier über verschiedene Urlaubsziele informieren, darunter viele Orte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Der Eintritt kostet 9,50 Euro. Jazz-Martinet im Café Sperrmüll des Trödel- und Antikmarkts Aachener Platz in Düsseldorf-Bilk. Seit 16 Jahren gibt es das Gerke-Jazz-Jahr. Und für das Publikum sind die Musikveranstaltungen stets kostenlos, so auch diesen Samstag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Neben erstklassigen Jazzgruppen präsentiert das Gerke-Jazz-Jahr immer wieder auch Raritäten der Musikszene, wie ungarische Zimbalspieler, spanische Flamenco-Sänger oder russische Volksmusiker. Der Trödel- und Antikmarkt ist übrigens in einer Zelthalle untergebracht und bietet den Besuchern jeden Samstag ein ausgefallenes Angebot von Edeltrödel, Antiquitäten und Raritäten.
die Ausflugstipps zum Wochenende ausgewählt und vorgestellt von Verena Tröst. In Ungarn waren wir heute unterwegs. Ungarn lassen wir uns jetzt nochmal besingen von Sara Leander. 1938, da hat sie gesungen, von der Pusta will ich träumen. Wenn man sich den zeitgeschichtlichen Kontext überlegt, dann ist es eine etwas bedrückende Sehnsucht, die wir jetzt in unserer Reihe beleuchten.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Einst war sie mal eine bewaldete Region, die Pusta im Nordosten und Südwesten Ungarns. Erst während der Herrschaft der Türken kam es zur Rodung der Bäume, die Sümpfe wurden trockengelegt und es entstand eine Steppenlandschaft, die heute mit ihren unendlichen Weiten vor allem als Weideland fungiert und als Nationalpark gepflegt wird. Vertraute Bilder sind dort die berittenen Hirten und die überdimensional großen Ziehkräne, die wie Kreuze schon von Weitem zu sehen sind. Über diesen ungarischen Landstrich sang Sara Leander einst ein Lied, von der Pusta will ich träumen, eine diffuse Sehnsucht nach Musik und Menschen, in einer heute nicht mehr politisch korrekten Sprache gesungen. Eine bedrückende Form von Sehnsucht mit einem Stereotypenbild von ungarischer Einsamkeit. Pusta, Einöde, eine Filmmusik gesungen von Sara Leander.
Springt. Von der Pusta will ich träumen, wenn der Tschardasch erklingt. Ungarland, Ungarland, ich hab dir mein Herz verschrieben, ich bin dein Donaustrand, Donaustrand, will dich heut und ewig lieben, dich allein. Von der Pusta will ich träumen, Zigeunermusik. Sehnsucht fühl ich im Geheimen, denn dort wartet mein Glück, wo der braune Chikos singt, wo vor Blut mein Herz zerspringt. Von der Pusta will träumen, wenn der Tschardasch erklingt. Wo der braune Chikos singt, wo vor Blut mein Herz zerspringt. Da will ich träumen, wenn der Tschardasch erklingt. Hei, hei, tschai!
Sie hören das Domradio, die Sendung Reisen. Und da nehmen wir Sie jetzt mit an einen kleinen Ort, dessen berühmtester Bürger im Moment ganz besonders berühmt ist in Deutschland, Heinz-Georg Krämer. Kramm, nämlich alias Heino. Der blonde Barde beschäftigt ja mit seiner aktuellen Scheibe gerade die ganze Republik. Sie haben das vielleicht mitgekriegt auf dem Album Mit freundlichen Grüßen. Da covert Heino eine ganze Reihe deutschsprachiger Musiker von den Ärzten über Nena bis zu Rammstein. Die Gecoverten selbst finden das eher mäßig lustig. Heino selbst kann sich ins Fäustchen lachen, denn seine CD, die geht wirklich weg wie geschnitten Brot. Geschnitten Torte, die gibt's im Heino-Café in Bad Münstereifel. Das musste im letzten Jahr umziehen vom Marktplatz ins Kurhaus, aber Heino bleibt weiter in dem kleinen Eifelort omnipräsent. Irgendwie begegnet man dem Mann mit der schwarzen Sonnenbrille an jeder Ecke und an jedem Ende.
Blau, blau, blau blüht der Enzian.
Blühenden Enzian, so wie es Heino in einem seiner Schlager singt, gibt es in Bad Münstereifel zwar nicht, aber das macht das Städtchen nicht weniger interessant. Fachwerkhäuschen, eine lebhafte Fußgängerzone mit vielen kleinen Geschäften und Cafés bilden eine malerische Kulisse. Und mittendurch fließt die Erft. Der historische Ortskern mit seinen schmalen Straßen und Gassen ist noch von der komplett erhaltenen Stadtmauer umgeben. Und auf dieser Stadtumwehrung kann man teilweise sogar noch laufen. Das ist aber nicht das Einzige, was den Kurort zu so einem beliebten Ausflugsziel macht, meint Hans-Josef Dederichs, der Leiter der städtischen Kurverwaltung in Bad Münstereifel.
Die Tallage, das tolle Klima. Wir haben zum Beispiel nur die Hälfte des Niederschlages, den Monschau zum Beispiel hat. Da die Westwinde meistens die Wolken bringen, regnen die sich meist über den Ardennen und dem Hohen Fenn schon ab, sodass hier nur noch die Hälfte ankommt.
Und bei schönem Wetter macht das Flanieren durch das schöne Bad Münstereifel noch mehr Spaß. Und dabei kommt man auch an einer ganz besonderen Apotheke vorbei. Hier gibt es nämlich heute nicht mehr nur Medikamente, sondern es handelt sich zusätzlich um ein Apothekenmuseum.
Hier kann man mit dem Riechsinn etwas erfahren. Wir haben eine Riechstraße eingebaut, wo der Besucher über bestimmte Düfte, Apotheken, Mittel und Rezepte und Arzneien eben wahrnehmen kann. Dann haben wir ein Heimatmuseum, das Hirtenheimatmuseum. Wir haben ein Fossilien- und Mineralienmuseum untergebracht im Heisterbacher Tor, einem der vier Stadttore. Es gibt noch ein privates Puppen- und Spielzeugmuseum, also eine Menge Kultur und kleinen, aber feinen Museen, die die Stadt zu bieten hat.
Etwas abseits des Stadtkerns und dieser Museen befindet sich noch eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Darauf ist Hans-Josef Dederich sehr stolz, denn sie hat den Weltrekord nur knapp verfehlt. Und zwar handelt es sich um ein Radioteleskop, ein Messgerät, mit dem man astronomische Objekte beobachten kann.
Das Radioteleskop Effelsberg ist Ende der 60er Jahre erbaut worden und ist heute noch eines der beiden größten vollbeweglichen Radioteleskope der Welt. Das größte Europas, aber eines der beiden größten der Welt. Es gibt tatsächlich in Amerika eines, das hat 101 Meter Durchmesser, das in Effelsberg hat 100 Meter Durchmesser. Da sind wir eben stolz drauf. Es ist eben ein echtes technisches Wunderwerk und immer wieder eine Reise wert.
Nicht nur für Technikbegeisterte ist das Kneipp-Heilbad Bad Münstereifel interessant, sondern auch für Naturfreunde. Die Stadt wird nämlich von einer Waldfläche umgeben, die der Größe einer Stadt wie Wuppertal entspricht.
Wir sind besonders stolz auf unsere beiden europäischen Schutzgebiete. Zum einen der Bad Münstereifeler Buchenwald, in dem wir auch etliche Urwaldparzellen ausgewiesen haben. Es gibt einen Urwaldwanderweg, der den Wanderer zu vier Urwaldparzellen führt, wo ihm illustriert wird, wie der Urwald funktioniert. Das zweite Schutzgebiet nennt sich Echtweiler Tal und Kalkkuppen, in dem es ein besonderes Orchideenvorkommen gibt. Hier finden wir auf einer ganz kleinen Fläche 32 verschiedene Orchideenarten. Das gibt es nicht nochmal in Nordrhein-Westfalen, da sind wir besonders stolz drauf.
Trotz dieser wunderschönen Orchideen ziehen viele Bad Münstereifler nicht am liebsten in die Wälder, sondern in den historischen Stadtkern.
Eigentlich am Wurzeln fühle ich mich, wenn ich im Sommer da vorne auf der Bank sitze, auf der Bank vor der Jesuitenkirche.
Vom Gymnasium hauptsächlich, das ist sehr schön hier und ich würde sagen, das ist auch nicht so ein einfaches Gebäude, sondern da ist Stil hinter, ne? Also noch die alte Bauweise von früher, ne? Das interessiert mich, die ist sehr anregend.
Sehr anregende Eindrücke aus Bad Münstereifel waren das, zusammengetragen von Aurelia Rütters. Und ein Rundgang durch Bad Münstereifel, der steht auch ausführlich beschrieben in dem neuen Reiseführer. Die schönsten Wochenendausflüge in Nordrhein-Westfalen Band 2. Den stellen wir Ihnen hier vor bei uns im Programm gleich als nächstes in Domradio Reisen. Warum in der Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die alte Goethe-Frage, die können wir uns ja immer mal wieder neu stellen. Vor allem auch, wenn wir gerne zur Abwechslung mal was ganz anderes sehen möchten, aber nur kurz Zeit zum Reisen haben und die möglichst nicht so gerne mit langen Anfahrten verplempern wollen. Neue Inspiration für Kurztrips zwischen Rhein und Weser, die liefert jetzt das Buch Die schönsten Wochenendausflüge in Nordrhein-Westfalen, Band 2. Geschrieben hat der Journalist und Autor Bernd F. Meyer und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ehrlich gesagt, Herr Meyer, es gibt ja schon stapelweise Reiseliteratur für Nordrhein-Westfalen. Warum haben Sie trotzdem noch so ein Buch mit Wochenendausflügen geschrieben?
In der Tat gibt es eine Menge von verschiedenen Reiseführern auch über unser Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe mir die alle genau angeschaut und habe dann festgestellt, dass es spezielle Tipps für Wochenenden noch nicht gab. Das heißt also, ich habe ein Buch gemacht, das beinhaltet, dass man Freitagabend in einer Region anreist, bleibt bis Sonntagnachmittag und dann wird beschrieben, was man in dieser Region, etwa der Eifel oder dem Sauerland, alles unternehmen kann.
Sie haben das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. 2008, da kam Band 1 heraus, 4 Jahre später jetzt die Fortsetzung. Was ist anders im zweiten Band? Ist es einfach nur eine Ergänzung oder gibt es auch noch einen Mehrwert darüber hinaus?
Der zweite Teil ist ebenfalls aufgeteilt in die einzelnen Regionen von der Eifel bis Ostwestfalen-Lippe. Aber in den jeweiligen Regionen habe ich neue Ziele entdeckt, neue Museen, andere Routen, andere Schwerpunkte. Dazu gibt es außerdem für den Band 2 die sogenannten Apps, also Applikationen, zusätzliche Informationen, die Sie auf dem iPhone abrufen können.
Bevor wir jetzt genauer auf die einzelnen Ziele schauen, sagen Sie uns doch nochmal auf den Punkt, was ist das für ein Bundesland, dieses Land mit dem Bindestrich, dieses Nordrhein-Westfalen?
Ein ungeheuer spannendes Land. Wenn Sie nur bedenken, Sie haben auf der einen Seite ganz im Südwesten den Nationalpark Eifel, den einzigen in unserem Land. Sie haben dieses Multikulti-Land in der Mitte, praktisch eine Pufferzone zwischen Rheinland und Westfalen, das Ruhrgebiet. Und Sie haben beispielsweise ganz im Osten, kaum bekannt, das Kulturlandkreis Höxter mit vielen, vielen Klöstern. Eine Region, die kaum bekannt ist.
Also Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, Nordrhein-Westfalen ist wirklich ein Land voller Gegensätze. Also das geht vom urban geprägten Ruhrgebiet bis zu wilder Natur im Nationalpark Eifel. Heißt das, Sie liefern da auch Ausflugsziele für ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker?
Ja, das kann man so sagen. Das sind ungewöhnliche Museen. Es sind natürlich auch einige der großen Museen enthalten, wie beispielsweise Museum Columba oder hier das Museum Ludwig in Köln. Aber es sind auch ganz kleine Museen enthalten. Da gibt es zum Beispiel einen Tipp, ein privates Museum in Siegen, was sich mit den Beatles beschäftigt. Eine sehr spannende Geschichte.
Sie haben zusammen mit Ihrer Frau für das Buch recherchiert. Wie sind Sie da vorgegangen? Jedes Wochenende ein Probeausflug oder wie war das?
Die Recherchen zogen sich hin über ein halbes Jahr und wir haben tatsächlich die allermeisten Ziele selbst bereist, haben natürlich auch eine Menge gelesen, hatten viel Material und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
Wie sind Sie auf ganz neue Ziele gekommen?
Indem man viel, viel liest, sich unterhält mit den regionalen Touristikern und dann letztendlich auch den Ablauf macht für ein Wochenende, denn es muss ja schaffbar sein. Also Sie können nicht schreiben, man kann nicht sagen, man ist an Punkt A, muss aber dann am Samstag 50 Kilometer weiterfahren, sondern es sollten sinnvolle Abläufe sein, was wirklich für den Besucher der jeweiligen Region nachvollziehbar ist.
Jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter. Was haben Sie denn für besondere Ziele ausgegraben zum Beispiel?
Eines meiner Lieblingsziele ist der Waldskulpturenweg zwischen Schmallenberg und im Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein nach Bad Berleburg. Das ist eine Kunstroute, ziemlich ungewöhnlich, mit einem runden Dutzend Großplastiken, die man entlang des Weges entdecken kann. Und diese Großplastiken befassen sich thematisch mit dem Unterschied zwischen dem Hochsauerland und der Region Siegen-Wittgenstein. Das sind zwei höchst unterschiedliche Regionen, das Sauerland katholisch geprägt, eher Kurkölsch, Siegen-Wittgenstein mit Bad Berleburg, protestantisch, kalvinistisch und eben sehr anders als das Hochsauerland.
Wir sitzen hier in Köln, vielleicht haben Sie auch für Rheinländer nochmal was ganz Neues entdeckt.
Für Rheinländer würde ich empfehlen, den schicken Rheinauhafen in Köln, den auch viele noch nicht kennen, die neue Flaniermeile in der Domstadt. Und dann gibt es noch ein Ziel, was man anschließend machen kann, vielleicht einen Sonntagnachmittagsspaziergang. Man kann durch die Weiner Heide gehen, gleich hinter dem Flughafen. Da gibt es schöne Routen. Man muss dort ein bisschen aufpassen, es ist ja ein ehemaliges Militärgelände. Die Routen sind gekennzeichnet und von diesen Strecken sollte man nicht abweichen.
So, und jetzt haben Sie die Qual der Wahl. Wenn Sie sich entscheiden müssten für Ihr Top-Lieblingsziel in dem Buch, was würden Sie da sagen?
Dann würde ich eine Route empfehlen am Niederrhein. Und zwar mit dem Fahrrad würde ich fahren von Wesel-Bieslich, gleich gegenüber von Zanten, über den Deich bis Rees und zurück. Das kann man leicht schaffen an einem Nachmittag. Man sieht eine Menge an Natur, wilde Vögel und kann dann auch den regen Schiffsverkehr auf dem Rhein beobachten. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass innerhalb von 24 Stunden an dieser Stelle etwa 500 Rheinschiffe auf Rheinauf und Rheinabwärts unterwegs sind. Alle diese Informationen finden Sie in dem Buch. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die mir interessante Geschichten erzählt haben.
Ist denn auch noch ein dritter Band geplant?
Das müssen wir mal schauen, wie sich darstellt.
Jetzt bleiben wir erstmal bei Band 2. Bernd F. Meyer war das, Journalist und Buchautor, über seinen Reiseführer Die schönsten Wochenendausflüge in Nordrhein-Westfalen, Band 2. Wie der erste Band auch, erschienen im Bachem Verlag zum Preis von 14,95 €. Ihnen, Herr Meyer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
In Domradio Reisen, da waren wir heute schon in Ungarn unterwegs, danach haben wir unsere Ohren in Nordrhein-Westfalen schweifen lassen und jetzt gehen wir nochmal zurück in den ehemaligen Ostblock. Dieses Mal wollen wir Sie mitnehmen nach Bulgarien und auch dort legen wir unser Augenmerk eher auf die unbekannteren Seiten, also nicht an die Schwarzmeerküste gehen wir, wo im Sommer an den weiten Sandstränden das pralle Leben tobt. Wir begeben uns jetzt lieber mit unserer Reporterin Regine Heim auf die Suche nach Bulgariens verborgenen Schätzen. Ja.
Im Bergdorf Abanassi betreten vier Sänger eine Kirche und füllen sie mit ihren Stimmen. Von außen wirken die alten orthodoxen Kirchen sehr bescheiden, fast wie ein Stall. Klein sind sie, haben auch keinen Turm. Der Grund, fast 500 Jahre lang gehörte Bulgarien zum Osmanischen Reich. In der Zeit konnten zwar Kirchen gebaut werden, sagt Stojan Bogdanov, aber
nach türkischen Vorschriften durften sie nicht hoch und prunkvoll sein. Es gibt da verschiedene Auffassungen von bulgarischen Historikern. Die einen sagen, die dürfen ja nicht höher als eine Moschee sein. Die anderen sagen, die Kirchen dürften nicht höher als ein reitender Türke sein.
Wobei nur Türken auf Pferden reiten durften, die Bulgaren auf Eseln. Das Dorf Abanassi in der Nähe von Veliko Tarnovo kam durch Handel zu Wohlstand, den man den gepflegten Häusern heute noch ansieht, und baute gleich 7 Kirchen. Von außen unscheinbar, doch innen sind sämtliche Wände und die Tonnengewölbe kunstvoll mit Ikonen bemalt. Eine Kirche ist nationales Kulturgut und Museum. Nuscha Georgieva erzählt.
Vor 35, 40 Jahren war die Kirche noch tätig. Und die Wandmalereien zu dieser Zeit waren mit einer schwarzen Rußschicht bedeckt, die natürlich ein Ergebnis von den Kerzen und vom Weihrauch war. Wenn die Kirche in einem Museum verwandelt war, da wurden auch die Fresken sehr aufmerksam gereinigt und ganz wenig auferfrischt.
Um die bulgarischen Besonderheiten zu verstehen, ist ein kleiner Ausflug in die Geschichte nötig.
Im 19. Jahrhundert gibt es 3 russisch-türkische Kriege. Der dritte von 1877-78 bringt Bulgarien die ersehnte Freiheit. Und nach dem ersten Krieg 1828 lockert sich die Verwaltung in der Türkei. Und hier ändert sich auch die Situation der Bulgaren. Die Gesetze werden etwas gelockert.
Die Bulgaren sprechen von ihrer nationalen Wiedergeburt. In dieser Zeit konnten schon mal Kirchtürme gebaut werden, zumindest in der Nähe der alten Kirchen.
Ist sozusagen die Antwort auf das türkische Minarett. Die Bulgaren waren ja sehr stolz, dass sie so einen Uhrm- oder Glockenturm neben der Kirche bauen konnten.
Die prächtigen Kathedralen in den großen Städten sind dann erst um 1900 entstanden, nach Ende der osmanischen Herrschaft. Das Rila-Kloster ist Weltkulturerbe und zweifellos das berühmteste. Doch in den Bergen gibt es viele, viele Klöster, die ebenfalls seinen Besuch lohnen. In manchen kann man auch übernachten und alle liegen versteckt weit ab vom nächsten Dorf.
Die türkischen Räuber, die sogenannten Kırcalı, die überfallen sehr oft die Klöster, Kirchen, plündern. Und deswegen sind meistens die Klöster so versteckt in den Bergen mit ganz hohen, bis zu 4 Meter hohen Mauern. Es gab ja Kloster wie das Rila-Kloster zum Beispiel, wie Başkovo-Kloster, die haben ja Leute engagiert, die bewaffnet waren und die haben immer die Kloster von den Überfällen geschützt. Panduren heißen diese Leute.
In den Klöstern wurde Literatur und Schrift gepflegt in der osmanischen Zeit. Deshalb sind sie immer noch wichtig im bulgarischen Selbstbewusstsein. Die Klöster sind gepflegt, nicht nur Touristen kommen, auch viele Einheimische regelmäßig zum Gebet. Das Städtchen Travna im Balkangebirge ist schon lange ein Zentrum der Holzschnitzer. Ein Bürgerhaus von 1800 mit besonders prachtvoll geschnitzten Zimmerdecken wurde zum Schnitzereimuseum. Mit Hirtenschnitzerei, sakraler Kunst und aufwendig verzierten Türen, Säulen, Zimmerdecken. Und in der alten Geschäftsstraße kann man immer noch Schnitzern bei der Arbeit zusehen. Svilen Stojanov schnitzt eine Ikonenwand für eine Dorfkirche. In den orthodoxen Kirchen steht vorne kein Altar. In der Regel wird die ganze Breite von einer Ikonenwand eingenommen.
Seine Werke sehen aus wie richtige Skulpturen. Dieses tiefe Relief ist auch so, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber dafür sieht es dann noch schöner aus und hat noch mehr Volumen und Tiefe.
Mitten im Land liegt Veliko Tarnovo. Die heutige Altstadt ist erst 200-300 Jahre alt, wirkt jedoch fast mittelalterlich. Mit verwinkelten Straßen und kleinen Geschäften, in denen Kunsthandwerker arbeiten. Neben der Altstadt von Veliko Tarnovo auf einem Felsen war einst die Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches, bis 1393 die Türken kamen.
Praktisch bestand die Hauptstadt aus 2 selbstständigen Festungen. Die Hauptfestung war auf diesem Hügel, der heute als Zarewitz bekannt ist. Hauptfestung, weil hier die beiden Hauptinstitutionen waren, die Patriarchen und die Zaren. Noch eine selbstständige Festung, aber Teil der mittelalterlichen Stadt, gab es auf dem Hügel Trapezice. Die beiden Hügel waren mit starken Mauern umgeben.
In der Tiefe rauscht ein Gebirgsfluss um die Felsen. Die riesige Hauptfestung ist vollständig ausgegraben. Stadtmauer, Wachtürme, Straßen, Reste von Häusern, Kirchen, Paläste von Zaren und Patriarchen. An Feiertagen wird die Festung abends nicht nur beleuchtet, nein, es tobt regelrecht eine Lichtshow. Die gaukelt Leben vor in der Festung und erzählt deren Geschichte. Bis zur Belagerung und Einnahme durch die Türken.
Ein Beitrag von Regine Heim war das, der geheimnisvollen Geschichte Bulgariens auf der Spur.
Domradio Reisewetter.
Es ist Zeit, in Domradio Reisen über das Wetter zu reden. Ich schaue mal aus dem Fenster und da sieht es ziemlich gräulich aus. Heute Morgen hat ein bisschen die Sonne geschienen, aber es ist vor allen Dingen auch richtig, richtig kalt. Stefan, warum hält sich der Winter denn so hartnäckig in diesem Jahr?
Das liegt eigentlich an den sehr gültigen Bauernregeln, die es so gibt. Also im Volksmund haben wir ja heute einen Feiertag, der im Volksmund genannt wird Petri Stuhlfeier. Und da heißt die Bauernregel, Eis und Ost an Petri Stuhlfeier bringt der, hat Petri Stuhlfeier Eis und Ost, bringt das Wetter noch lieben Frost. Das ist das eine. Das ist die
Prognose. Lieben Frost.
Mhm. Naja. Oder auch herben Frost. Vielleicht habe ich mich hier verschrieben. Ich kann es gar nicht lesen. Und die andere Regel, warum wir überhaupt schon länger dieses Winterwetter haben, das liegt daran, weil im Januar schon so früh die Vögel gezwitschert haben. Also die sind das schuld, die Vögel im Januar. Die Ende Januar hörte man ja schon viel die Vögel zwitschern.
Amsel, Drossel, Fink und genau. Star sind schuld.
Und der heißt es nämlich, früher Vogelsang macht den Winter lang. So. Was hast du die Antwort auf deine Frage?
Das war so ein bisschen poetisch, literarisch, bauernregellastig. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen meteorologischer ausdrücken würde, was heißt das jetzt ganz konkret für die Wetterlage an diesem Wochenende?
Dass die natürlich auch noch winterlich ist, sonst hätte ich das jetzt gar nicht gesagt. Also wir haben ein sehr stabiles Hoch über Skandinavien, was sich so in den nächsten Tagen ein bisschen weiter gen Süden ausbreiten wird. Das bringt im Moment eben noch diese kalte Luft direkt aus Russland sozusagen herüber, direkt aus Osten. Das ist eigentlich so eine richtig schöne Winterwetterlage mit ein bisschen Schnee. Wir haben auch am Samstag und Sonntag eben auch Schneefälle. Das meiste kommt so runter in so dieser Region zwischen Sachsen, Weser, Bergland und Uckermark, also sprich in Ostdeutschland vor allem. Und die Höchsttemperaturen liegen so bei minus 4 bis 0 Grad, vielleicht im Westen so ein klein bisschen drüber, aber in den Mittelgebirgen und am Alpenrand ist richtig schönes Frostwetter, Dauerfrostwetter bis minus 7 Grad, tagsüber minus 4 Grad.
Also Frostbeulen wie ich, die werden das gar nicht gerne hören.
Und am Sonntag ist das genauso. Und ansonsten ist es auch nicht viel besser. Also wer jetzt meint, er könnte nach Mallorca flüchten, da ist es so rund 10 Grad am Wochenende, auch nicht so schön.
Das wird unsere Kollegin Heike jetzt nicht so gerne hören. Die flüchtet nämlich nach Mallorca.
Bisschen wärmer in Griechenland. Ansonsten aber, weil dieses Hoch über uns liegt, über Nordeuropa und sich weiter ausbreitet, so nach Mitteleuropa, das drängt eben diese Tiefdruckgebiete von Westen ab Richtung Mittelmeer. So ist es da nicht stabil und da kommen halt die Schauer runter.
Puh, also alles nicht so richtig schön. Aber Stefan, wenn du schon so viele Bauernregeln parat hast, hast du nicht auch noch eine, die ein bisschen Trost bringen kann?
Ja, das habe ich natürlich. Zufällig war ich jetzt vorbereitet. Im Februar Schnee und Eis macht den Sommer heiß. Also, da können wir uns freuen. Was jetzt noch nicht so ganz mit dem, was die Meteorologen sagen, übereinstimmt. Also dieses Hoch breitet sich weiter aus und in der nächsten Woche haben wir dann weiterhin ruhiges Hochdruckwetter mit ein bisschen langsamer Milderung, weil der Wind, die Luft kommt ja nicht ganz mehr aus Osten, sondern aus Südosten. Es wird ein bisschen trockener, aber es bleibt irgendwie ein bisschen grau und ruhig und der heiße Sommer ist noch nicht in Sicht.
Ich fasse zusammen, am Wochenende wenig Sonne und viel Frost. Nächste Woche auch nur ein paar Grad mehr. So geht der Wintermonat Februar richtig wintermäßig zu Ende. Danke für diese mäßigen Aussichten, Stefan.
Gerne.